Hallo, hier ist wieder Frajo mit einer neuen Folge von Aufgeklärt Staunen. Heute befassen wir uns mit einer Stimmung, besser einer Verstimmung, die wir alle kennen und die selbst heitere Zeitgenossen gelegentlich beschleicht. Mit der Melancholie, der Schwermut also, die oftmals unser Interesse für die Außenwelt aufhebt und unsere Leistungsfähigkeit hemmt. Häufig gibt es gar keinen Anlass für diesen Trübsinn, der die gesamte Existenz erfasst und durch dessen Brille die Welt düster ausschaut. Gelegentlich ist von Weltschmerz die Rede. Nun heißt unsere Folge aber nicht nur Melancholie, sondern Melancholie und Fallobst. Melancholie und Fallobst? Was soll das denn nun wieder? Fallobst hängt an hochstämmigen Bäumen, an Apfel-, Birnen-, Kirschbäumen. Man nennt es auch Tafelobst, das normalerweise gepflückt wird. Wenn nicht, fällt es irgendwann vom Baum, nachdem es reif geworden ist. Darum Fallobst. Was hat solch beschädigtes Obst, das in der Regel zu Fruchtsäften weiterverarbeitet wird, aber mit Melancholie zu tun? Woher kommt eigentlich das Wort Melancholie? Der Begriff Melancholie ist griechischen Ursprungs und heißt so viel wie schwarze Galle, schwarzer Gallensaft. Melancholie war nach antiker Auffassung gleichermaßen eine körpereigene Flüssigkeit wie eine Gemütsstimmung, die sich aus dieser Körpersubstanz ergeben würde. Heute wissen wir, dass diese schwarze Substanz gar nicht existiert. Dafür aber vergleichbare Stoffe. Die sogenannten Bodenstoffe. Diese scheinen bei schwermütigen Gemütern aus dem Gleichgewicht zu geraten. Genauer gesprochen lässt sich bei Melancholikern eine erniedrigte Aktivität von Serotonin, Dopamin und Noradrenalin nachweisen. Dieser Mangel an Bodenstoffen hat zwar erst einmal nichts mit Fallobst zu tun, doch gibt es eine Reihe von Kunstwerken mit melancholischen Themen, in denen Fallobst eine besondere Rolle spielt. Man denke an die sogenannten Vanitas-Stillleben. Vanitas heißt so viel wie leerer Schein, nichtige Eitelkeit. Vanitas-Stillleben sind Gemälde, die uns die Vergänglichkeit alles Irdischen vor Augen führen. Auf solchen Gemälden symbolisieren beschädigte Alltagsdinge und Naturprodukte die Flüchtigkeit alles Menschlichen. Des Menschen Tage gleichen dem Gras. Der Mensch blüht wie die Blume des Feldes. Ein Hauch des Windes, schon ist die Blume dahin. Und der Ort, wo sie stand, hat die Blume vergessen. So Psalm 103. An den der erste Petrusbrief anknüpft, in dem steht: Denn alles Fleisch, es ist wie Gras, und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen. Es gibt viele kulturelle Zeugnisse, welche die Menschen zu wehmütigen Gedanken über die nichtige Eitelkeit der Welt und die Vergänglichkeit des Lebens inspirieren. Außer Totenköpfen und Skeletten auch Ruinen als Zeichen vergangener Macht und Größe. Gerade zerfallene Gemäuer untergegangener Epochen regen zum Nachdenken über die Unbeständigkeit menschlichen Glücks und die Hinfälligkeit alles Endlichen an. Stillleben erreichen dieses Ziel durch die Darstellung heruntergebrannter Kerzen, zerbrochener Krüge, angenagter Buchseiten, aufgeklappter Taschenuhren, ablaufender Stundengläser, aber auch durch die Abbildung welker Blüten und angefaulter Früchte. Vergammeltes Fallobst, ein menschliches Sinnbild der Endlichkeit, faulige Birnen und verdorbene Pflaumen als von Zerfall gezeichnete Träger tiefer Trauer und Schwermut, die an allem Endlichen zu kleben scheinen, wie insbesondere Romantiker finden. Welche stille Wehmut liegt in mancher Blume, im Tau des Morgens, im Verbleichen der Farben am Abend. Ein Schleier der Schwermut, der Melancholie hat sich über die ganze Natur ausgebreitet. Schreibt im 19. Jahrhundert der romantische Naturphilosoph Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Natürlich ist das eine Projektion, eine menschliche Stimmung, hineingedichtet in die Natur, deren Werden und Vergehen für diese Stimmung einen hervorragenden Resonanzraum abgibt. Jedoch mag der angedeutete Zusammenhang von Melancholie und Fallobst auch plausibel klingen, in unserem Podcast sei mehr und anderes damit gemeint, worauf wir aber erst am Ende zu sprechen kommen. Kulturgeschichtlich hat Melancholie lange Zeit einen schweren Stand gehabt. Jahrhundertelang wurde sie bekämpft. In der mittelalterlichen Theologie galt sie sogar als Laster, als Todsünde eines erlösten Menschen unwürdig. Denn wer Gott im Herzen hat, grübelt nicht. Der Hang zu trübsinnigem vor sich hin brüten gefährdet nicht nur jede Frömmigkeit, Trübsinn galt sogar als schwere Gotteslästerung, als Ausdruck fehlender Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens. Seit dem 6. Jahrhundert werden 7 Todsünden unterschieden. Die Melancholie, lateinisch auch Acedia oder Tristitia, ist eine davon. Die anderen heißen Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei und Neid. Die Trübseligkeit, welche vorrangig Klostermönche befiel, wurde sogar als Versuchung des Teufels interpretiert. Entsprechend heißt es im Trostgesang bei Schwermut und Anfechtung des berühmten Kirchenliederdichters Paul Gerhard, 17. Jahrhundert: Schwing dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele, warum liegst du Gott zum Spott in der Schwermutshöhle? Merkst du nicht des Satans List? Er will durch sein Kämpfen deinen Trost, Jesus Christ, dir erworben dämpfen. Aus der Sünde wurde in der Neuzeit eine Krankheit. Im 17. Jahrhundert verfasste Robert Burton eine Anatomie der Melancholie. Einsiedlerisches Leben, frei von körperlicher Bewegung und alltäglicher Geschäftigkeit, mache anfällig für Schwermut, wie übermäßiges Bücherwälzen, eine geistige Lebensweise allgemein, die das Hirn austrockne und die natürliche Körperwärme verringere, wodurch Melancholie hervorgerufen werde. Seit jeher werden Heilmittel gegen die Melancholie verordnet, die auch gegen einen übermäßigen Sexualtrieb helfen sollen, nämlich kaltes Duschen, Beten und Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Doch blieb die Angelegenheit stets ambivalent. Wie übermäßige körperliche und geistige Arbeit zu Schwermut führen können, so können körperliche und geistige Betätigungen wie etwa Sport, Kunst und Wissenschaft auch von Schwermut befreien. Ein besonderer Stellenwert bei der Bekämpfung der Melancholie wird der Musik zuerkannt. So soll schon der alttestamentarische Sänger David mit seinem Harfenspiel König Saul vom Teufel der Melancholie erlöst haben. Auf ähnlich spektakuläre Weise hat offenbar der gefeierte Sänger des Barock, der Kastrat Carlo Farinelli, den jahrelang an melancholischer Lethargie leidenden spanischen König Philipp V. durch seinen Gesang geheilt. Martin Luther nennt Musik sogar eine Naturform des Evangeliums, dessen Gelänge mit dem Teufel zugleich auch die Schwermut vertreibe. Hier Luther: Der Teufel ist ein trauriger Geist und macht traurige Leute. Darum kann er Fröhlichkeit nicht leiden. Deshalb kommt es auch, dass er vor der Musik aufs Weiteste flieht. Der Teufel bleibt nicht, wenn man singt. Nun wird zu Beginn der Neuzeit die Todsünde Melancholie nicht nur als Krankheit neu bewertet, die bis dahin verurteilte Melancholie wird auch in den Rang eines positiven Gemütszustands erhoben. Von dem Grafiker und Maler Albrecht Dürer, 16. Jahrhundert, stammt ein Kupferstich mit der Bezeichnung Melancholia I. Darauf stellt er die Melancholie als einen düsteren Engel mit hängenden Schultern dar, gedankenvoll in stilles Grübeln versunken. Was möchte der Kupferstich dem Betrachter damit sagen? Die Antwort ist ziemlich einfach. Schwermut ist eine wichtige Voraussetzung für kreatives Schaffen. Gegen die Verurteilung der Melancholie durch die mittelalterliche Theologie als Sünde setzten die Gelehrten und Künstler der Renaissance ein neues, hohes Verständnis der Melancholie. Allen voran die beiden italienischen Humanisten Marsilio Ficino und Francesco Petrarca. Beide Philosophen des 15. Jahrhunderts sind berühmte Gelehrte der Renaissance. Nach ihrer Auffassung inspiriert die Melancholie insbesondere musisch veranlagte Menschen. Deren Leben sei weniger von Schwermut gezeichnet, als vielmehr durch Schwermut ausgezeichnet. Denn in der Melancholie vollzieht sich eine Art existenzieller Wertschöpfung, bei der ein Mehrwert in Form eines gesteigerten Schaffensdrangs erzielt wird. Hugo von Hofmannsthal, österreichischer Dramatiker und Lyriker, bringt es zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf den Punkt: Was Geist ist, erfasst nur der Bedrängte. Den Grundstein zu dieser Wertschätzung der Schwermut zu Beginn der Neuzeit setzte bereits im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung ein Schüler von Aristoteles, Theophrast, von dem die Frage überliefert ist, ich zitiere: Warum sind alle hervorragenden Männer, ob Philosophen, Staatsmänner, Dichter und Künstler, Melancholiker? Die im 16. Jahrhundert zu hohem Ansehen gekommene Melancholie fand insbesondere bei englischen Künstlern großen Anklang. Ich nenne nur die melancholischen Lautenlieder von John Dowland mit entsprechenden Titeln wie »Fließ meine Tränen« oder einfach »Weinen«. Hierzu passen William Shakespeares Worte eines Hörers traurig anmutender Musikstücke in seinem Drama »Wie es euch gefällt«. Mehr, mehr, ich bitte dich, mehr. Es würde euch melancholisch stimmen, mein Herr. Das danke ich ihm. Mehr, ich bitte dich, mehr. Ich kann Melancholie aus einem Liede saugen, wie ein Wiesel Eier saugt. Mehr, mehr, ich bitte dich. Jetzt kann man verstehen, warum die süße, schöne Melancholie auch englische Krankheit genannt wird. Die Musikgeschichte kennt zahlreiche Stücke mit den Begriffen Melancholie und Tränen im Titel. Man denke an Franz Schuberts »Lob der Tränen«, Tschaikowskis und Edward Griegs »Walz Melancholique« oder Paul Hindemiths und Francis Poulencs Melancholie, um nur einige Beispiele zu nennen. Bei erstem Zuhören klingt es sicherlich merkwürdig, wenn ich nun sage, dass Melancholie auch gar nicht selten dort entsteht, wo uns im Leben das Glück widerfährt. Ah, apropos Glück. Hierzu ein kleiner Literaturhinweis auf mein kleines Buch bei Reklam erschienen unter dem Titel »Das Glück, ein Provisorium«. Nun aber zum Zusammenhang von Glück und Melancholie. Es gibt nicht nur die Euphorie des Gelingens und die Melancholie des Misslingens, sondern es gibt auch, so merkwürdig es klingt, eine Melancholie des Gelingens. Die Melancholie der Erfüllung, wie Ernst Bloch schreibt. Darum warnt George Bernard Shaw vor jeder Erreichung von Lebenszielen. Seiner Auffassung nach gibt es zwei Tragödien, nämlich entweder nicht zu bekommen, was man ersehnt, oder zu bekommen, was man ersehnt. Dieses merkwürdige Unglück im Glück des Gelingens, auf das in dem Reklamband »Glück ein Provisorium« näher eingegangen wird, kann gleich dreierlei bedeuten. Dieses Unglück im Glück kann erstens entstehen, wenn nach Erreichung der erstrebten Ziele noch keine neuen Aufgaben sichtbar werden. Die Prüfung ist bestanden, die Hochzeit gefeiert, das Haus gebaut. Was jetzt? Man wird schwermütig. Zweitens kann eine Schwermut entstehen, wenn nach Erreichung des Ersehnten die Anspannung abklingt und den Glücklichen ein Gefühl der Müdigkeit, der Erschöpfung überkommt. Drittens führt die Erreichung der verfolgten Ziele gelegentlich sogar zu schwermütiger Enttäuschung. Auf eindrucksvolle Weise hat Thomas Mann dieses Phänomen in seiner Erzählung »Enttäuschung« beschrieben. Hier treffen sich zufällig zwei ältere Männer in Venedig auf dem Markusplatz und kommen miteinander ins Gespräch. Während der eine erzählt, dass ihm allerlei im Leben misslang, darf der andere seinem Dasein großes Glück attestieren. Doch blieb auch er enttäuscht, was ihn schwermütig macht. Als leidenschaftlicher Natur- und Kulturliebhaber wollte er alle Sehenswürdigkeiten dieser Erde sehen, und es gelang ihm, sie in Augenschein zu nehmen. Allerdings musste er ernüchtert feststellen, es ist schön, und doch schöner ist es nicht? Das ist das Ganze? Ist es nötig, dass ich Ihnen auch von meinem Glücke spreche? Denn auch das Glück habe ich erlebt. Auch das Glück hat mich enttäuscht. So Thomas Mann. Aber warum bleiben selbst starke Erfüllungen anfällig für Enttäuschungen, die schwermütig stimmen? Das hängt mit unserer Einbildungskraft zusammen. Unsere Fantasie lässt uns mitunter von einem Glück träumen, hinter dem die Wirklichkeit selbst dann zurückbleibt, wenn sie all unsere Wünsche erfüllt. Das heißt, unsere Tagträume sind bisweilen stärker als die Wirklichkeit in Bestform. So blamieren unsere Wunschträume gelegentlich die reale Welt sogar dort, wo sie all unsere Sehnsüchte befriedigt. Und das macht traurig. Nun befinden sich die meisten von uns nicht in solch luxuriöser Situation. Denn häufig ist das Leben hart und beschwerlich. Der Geist der Schwere, der die Schwermut trägt, hat seinen Rückhalt hauptsächlich in alltäglichen Beschwernissen. Niemand hat es leicht. Alle Leichtigkeit ist einer ursprünglichen Beschwerlichkeit abgerungen. Unbeschwertem Leichtsinn steht die ganze Problemlast des Lebens entgegen. Ein jedes Dasein hat seine Plagen, die das Gemüt beschweren, schwermütig machen. Shakespeares Hamlet spricht von 1000 Stößen, die unseres Fleisches Erbteil. Diese sind früher als alle Leichtigkeit. Und da das Leben nun einmal schwer zu tragen ist, darf man es den Menschen auch nicht verübeln, obwohl es beunruhigt, wenn sie zu politischer und religiöser Leichtgläubigkeit neigen. Take it easy. Das sagt sich leicht. Denn um das Leben leichter ertragen und ertragen zu können, müsste man ein Vogel sein, wie der Existenzialist Søren Kierkegaard findet, ein Vogel, der leichter als alles irdisch Lastende und Drückende sich in die Lüfte hebt. So verstanden ist die Schwermut in den Wurzeln der menschlichen Existenz angelegt. Sie rührt hauptsächlich von dem Druck her, dass wir unser Leben selbst führen müssen, das einem ja nicht nur geschenkt, sondern auch auferlegt und zugemutet wird. Das Leben ist immer auch eine Last, die getragen und übernommen werden muss, was sich durchaus auf unsere Stimmungen auswirkt, die keineswegs nur flüchtige Begleiterscheinungen, sondern vielmehr prägender Untergrund unserer Existenz sind. Der Lastcharakter des Lebens lässt selbst heitere, wohltemperierte, tendenziell unbeschwerte Gemüter gelegentlich in müßigem Trübsinn versinken. Eine melancholische Stimmung ruht auf dem Grunde eines jeden Menschen, der um seine Sorgen, Ungewissheiten und Gefährdungen, seine Ohnmacht und Hinfälligkeit weiß. Niemandem ist ein uneingeschränkt glückliches Los beschieden. Dabei ergeben sich die Sorgen von ganz allein. Sie liefert das Leben gleichsam gratis. Das Gefühl der Sorglosigkeit dagegen versteht sich zu keinem Zeitpunkt von selbst. Und da die Sorge früher als die Sorglosigkeit ist, lassen sich gehobene Lebensgefühle wie heitere Ausgelassenheit eher von gedrückten Stimmungen ableiten als umgekehrt. Freude bedeutet vornehmlich Entlastung vom Druck des beschwerlichen Alltags, der als das ursprünglichere fröhlichen Befindlichkeiten voraus und zugrunde liegt. Nur, was hat dies alles mit Fallobst zu tun? Wie hängen Schwermut und Fallobst denn nun eigentlich zusammen? Fallobst fällt irgendwann vom Baum, wenn es nicht gepflückt wird. Aber was lässt das Obst fallen? Auf diese Frage wurden im Laufe unserer Wissensgeschichte drei Antworten gegeben, drei Meilensteine der Erkenntnis, die einander ablösten. Am Anfang steht eine Annahme des griechischen Philosophen Aristoteles. Nach Aristoteles strebt ein Apfel, der vom Baum fällt, zur Erde hin, weil sein natürlicher Platz der Erdboden sei. Nach dem Physiker Isaac Newton, 17. 18. Jahrhundert, wird der Apfel von einer Anziehungskraft zur Erde hinbewegt, der Gravitation, die dort zustande kommt, wo sich Massen befinden. Nach Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie schließlich führt die besondere Geometrie der Welt zur Schwerkraft. Die vierdimensionale Raumzeit verknüpft mit dichten Massen. Gleich viel, woher nun die Schwerkraft auch kommt. So oder so zieht sie die Dinge herab. Selbst menschliche Wölbungen. Darum kann man die Schwerkraft auch als natürlichen Feind menschlicher Körperrundungen bezeichnen. Denn Schwerkraft ermöglicht ja nicht nur Hängematten, sondern, man möge mir diese Offenheit verzeihen, auch Hängebäuche, Hängeärsche und Hängebrüste. Allerdings gäbe es ohne Schwerkraft auch kein Fallobst. Überreife Birnen und Äpfel fallen vom Baum wie der Regen vom Himmel. Deshalb sprechen wir ja mit Bezug auf Regen auch von Niederschlag. Und, hier nun eine Brücke zur Schwermut, mit Bezug auf unser trauriges Gemüt von Niedergeschlagenheit. Niederschlag und Niedergeschlagenheit haben die gleiche Bewegungsrichtung, nämlich nach unten. Mit anderen Worten, herabfallen und herabhängen symbolisieren Trauer und Traurigkeit, Melancholie. Deshalb heißen Trauerweiden auch Trauerweiden, eben weil ihre Zweige tief herabhängen. Eigentlich haben Trauerweiden gar nichts mit Trauer zu tun. Sie sind lediglich Bäume, deren Zweige nach unten baumeln, nach unten gezogen werden. Doch genau diese Bewegungsrichtung der Zweige ruft Assoziationen an Trauer und Schwermut hervor. Die herabhängenden Zweige der Trauerweiden erinnern an die Physiognomie geknickter, trauriger, schwermütiger Menschen. Die durchhängen, wie man sagt. Nicht nur Hängematten hängen durch. Wir Menschen tun es hin und wieder ebenfalls. Auch wir haben zuweilen einen Hangover. So liegt also in der Schwerkraft die Antwort auf unsere Frage nach dem Zusammenhang von Melancholie und Fallobst. Man könnte Schwermut, sogar die Schwerkraft des menschlichen Gemüts nennen. Und das dazugehörige Gravitationsgesetz könnte in etwa so lauten: Menschliches Leben trägt schwer an sich selbst. Deshalb ist es gelegentlich schwermütig. Als emotionale Schwerkraft hat die Schwermut mit der physikalischen Schwerkraft eines nämlich gemeinsam. Auch die Schwermut zieht herab. Auf den Punkt gebracht stimmen also Schwermut und Schwerkraft darin überein, beide ziehen herab. Die Schwermut unser Gemüt, die Schwerkraft das Fallobst. Das war wieder Aufgeklärt Staunen. Bis zum nächsten Mal, Freio.